Die Grafen von Katzenellenbogen. Sie waren Krieger, Bischöfe, Geschäftsleute, Berater, Diplomaten, Erbauer, Zerstörer, Politiker, Ehemänner, Söhne, Töchter und Väter. Begründer von Dynastien und Königshäusern, die noch heute regieren. Mehr dazu in diesem Podcast. Und schon sind wir beim dritten Teil angelangt. Wie viele Folgen es letztendlich werden, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich entscheide meistens während der Folge selbst, wenn ich den Podcast aufnehme oder auch im Nachgang, welcher Graf von Katzenellenbogen es wert ist, dass er eine eigene Folge bekommt. Und damit ein herzliches Hallo von mir, eurem Stubbi. Was wissen wir bereits? 1095, Baubeginn der Burg Katzenellenbogen. 1138, Ernennung Heinrichs II. Zum Grafen vom Graichgau. 1155, Heinrich wird von Kaiser Barbarossa wegen Bruchs des Landfriedens mit dem Hundetragen bestraft. 1160, Erwerb des Einrichgaus um und mit Katzenellenbogen. Die Katzenellenbogen werden also von Mietern zu Eigentümern. 1185, Zugewinnung von St. Goar aus dem Erbe der Grafen von Arnstein. Soweit die zeitlichen Eckdaten. Jetzt zur bisherigen Ahnenreihe. Dieter als Stammvater der Edelleute. Sein Sohn Heinrich, der erstmals als der von Katzenellenbogen erwähnt wurde. Heinrich II., Enkel Dieters und Sohn Heinrichs I., später als erster, der den Grafentitel erlangen sollte. Der Bruder Heinrichs II., Sohn Heinrichs I. und Enkel Dieters, Philipp, der einen geistlichen Weg einschlug und Bischof von Osnabrück wurde. Soweit der Datencheck. Kommen wir nun zu den Erzeugnissen Heinrichs II., seiner Nachkommen. Da bis jetzt haben wir ja nur über Männer gesprochen, deswegen beginne ich jetzt mit der Tochter Heinrichs II. Diese hieß Kunigunde von Katzenellenbogen. Und sie wurde im Jahre 1150 mit dem Grafen Heinrich von Dietz verheiratet. Und wenn ich sage, sie wurde verheiratet, dann ist das auch so. Denn aus Liebe haben damals nur die wenigsten geheiratet. Eheschließungen dienten meistens dazu, ein Geschäft abzuschließen oder Familiendynastien zusammenzuführen. Damit hatten die Grafen nun auch einen Fuß in der Tür der Dietzer Grafschaft an der mittleren Lahn. Weiter geht es mit Sohn Heinrich dem III. Aus Katzenellenbogen. Schön wäre es, wenn er nach seinem Vater und Großvater gleichen Namens Ähnliches zu berichten gäbe, aber leider Fehlanzeige. Über jenen Heinrich den III. Weiß man so gut wie nichts. Doch jetzt wird's besser. Die drei Söhne, die jetzt kommen, haben ihre Spuren nachweislich in der Geschichte hinterlassen. Da war zum einen Dieter von Katzenellenbogen. Da haben wir wieder einen Dieter. Er ist um 1190 als Hofkanzler König Heinrichs des VI. Belegt. Heinrich der VI. War der Sohn von König und Kaiser Barbarossa. Beide regierten um diese Zeit das Reich zusammen, da Friedrich Barbarossa sich auf dem Kreuzzug befand und daher übertrug er seinem Sohn Heinrich dem VI. Die Regentschaft zu Hause im Reich. An seiner Seite war Dieter von Katzenellenbogen. Dieser stand als Hofkanzler jenem Heinrich den VI. In der Heimat bei. Und Dieters Bruder, Hermann von Katzenellenbogen, war mit Kaiser Friedrich Barbarossa in die Ferne aufgebrochen. Doch zu eben jenem Hermann später mehr. Gut, wir haben Kunigunde von Katzenellenbogen, verheiratet mit Graf Heinrich von Dietz. Heinrich der Dritte, klangvoller Name. Aber das war es dann auch schon, denn über ihn ist so gut wie nichts bekannt. Dieter von Katzenellenbogen, nach dem Stammvater Dieter, mal wieder ein Dieter, über den man etwas weiß, war 1190 belegt Hofkanzler von Heinrich dem VI. Unser Hofkanzler Dieter sollte auch König Heinrich den VI. Im Jahre 1191 ins Ausland begleiten. Und zwar ging es nach Italien. Vor Neapel, welches man vergeblich versuchte einzunehmen, fanden tausende Männer des Königs in der Sommerhitze den Seuchentod. Bedauerlicherweise auch unser Hofkanzler Graf Dieter von Katzenellenbogen. An den Spätfolgen dieser Seuche stirbt Jahre später, so vermutet man zumindest, auch König Heinrich der VI. Ein kleiner Effekt am Rande, Heinrich der VI. War es auch, der hinter der Gefangennahme des englischen Königs Richard Löwenherz steckte. Das war im Jahre 1192. Da aber lebt unser Dieter schon nicht mehr. Deswegen ist anzunehmen, dass Dieter und Heinrich sich diese Gemeinheit der Geiselnahme des englischen Königs nicht zusammen ausgedacht haben. Kurz vor seinem Ableben, also vor dem Ableben Dieters von Katzenellenbogen, gaben die Katzenellenbogener noch einen Burgenbau in Auftrag, und zwar die Burg Hohenstein. Eine der schönsten Burgruinen hier in der Gegend. Sie sollte den östlichen Einrich schützen. Damit haben wir jetzt Kunigunde und Dieter, die Nachkommen Heinrichs II. Von Katzenellenbogen, schon betrachtet. Auch Heinrich III., aber wie gesagt, über ihn ist ja nicht so viel bekannt. Hermann schneiden wir später noch an, denn über ihn gibt es das meiste zu berichten. Doch kommen wir noch schnell zu Berthold dem I. von Katzenellenbogen. Oh, ein ganz neuer Name und ein zu ehrender dazu. Denn nur er hatte Nachkommen. Also war die Grafenlinie über Berthold den I. von Katzenellenbogen gesichert. Berthold trug später auch den Titel Graf vom Graichgau, wie sein verstorbener Vater und Erstträger dieses Titels, unser Hundeträger Heinrich II. So, dann fehlt jetzt nur noch eine in der Reihe der Nachkommenschaft, der eben kurz erwähnte Hermann von Katzenellenbogen. Nicht zu verwechseln mit des Vaters Halbbruder Hermann von Stahleck. Zu Ehren des geliebten Halbbruders, das mag natürlich sein, hat man dem leiblichen Sohn Heinrichs II. Den Namen Hermann gegeben. Vielleicht. Über Hermann von Katzenellenbogen gibt es wohl am meisten zu berichten, zumindest von den Nachkommen Heinrichs II. Also unser Hermann von Katzenellenbogen. Entweder wird dieser dritte Teil der bisher längste Teil in der Reihe, oder Hermann bekommt im vierten Teil noch Platz für eine Fortsetzung. Das wird man sehen. Unser Hermann gehörte zu den engsten Kreis des Kaisers Friedrich Barbarossa. Und das, obwohl sein Vater Heinrich, wir erinnern uns, den Hund tragen musste. Aber so war das damals. Man schlug sich und man vertrug sich. Hermann war, wie sein Onkel Philipp, Bischof. Der feine Unterschied war jedoch, dass Hermann von Kanzenellenbogen Fürstbischof war. Und das in der Wilsbergstadt Münster. Fürstbischof, was ist das denn jetzt schon wieder? Ein Fürstbischof war sowohl geistlicher als auch irdischer Vertreter. Das heißt also, dass ein Fürstbischof brauchte keinen Vogt zur Verwaltung seiner Ländereien. Das durfte der Fürstbischof selbst machen, inklusive Rechtsprechung. Er war also Fürst und Bischof in Personalunion. Man sieht also, dass auch Männer Multitasking waren. Zumindest in der damaligen Zeit. Wenn die Frauen hier in der Ahnenreihe schon zu kurz kommen, kann man wenigstens mal ein verstecktes Kompliment aussprechen. Also Hermann konnte sowohl Zepter als auch Schwert schwingen. Und das tat er auch. 1173 bestimmte der Freund der Familie, Kaiser Friedrich Barbarossa, Hermann zum Bischof von Münster. Als der Kaiser in Italien in Schwierigkeiten steckte, war es auch Hermann in seiner Funktion als Fürstbischof, der mit Truppen zur Verstärkung des Kaisers nach Italien eilte. Am 29. Mai 1176 kam es zur Schlacht bei Legnano. Und in dieser Schlacht erlebte der Kaiser nordwestlich von Mailand eine Niederlage. Mailand gehörte damals, wie andere norditalienische Städte, zum Lombardenbund. Dieser stellte sich gegen den herrschenden Kaiser und wollte diesen mit Waffengewalt zur Anerkennung der Rechte des Lombardischen Bundes zwingen. Hier gibt es einen ganz tollen Film aus dem Jahre 2009 mit dem Titel Barbarossa. Kein geringerer als Rutger Hauer spielt hier den Kaiser Barbarossa. Dort werden die Geschehnisse von damals inklusive der Schlacht am 29. Mai des Jahres 1176 gezeigt. Leider sucht man im Film vergeblich die Banner derer von Kanzenellenbogen, aber wir wissen, dass sie dort waren. Zurück im Reich rückt Hermann zusammen mit Kaiser Barbarossa und dem Heer 1179 nach Magdeburg, um Heinrich den Löwen zu stellen. Dieser war in Ungnade gefallen und sollte seine Ländereien abgeben. ...1188... kommt es dann zu dem Ereignis schlechthin. Hierzu begeben wir uns wieder in nostalgische Trance und stellen uns die möglichen Ereignisse vor. Hermann weilt in der heimatlichen Burg des Vaters in Kanzenellenbogen. Er läuft aufgeregt vor der Feuerstelle des Rittersaals auf und ab. Jeden Moment kann es soweit sein. Nervosität steigt in ihm auf. Der große Besuch ist bald da. Vom Bergfried aus ertönt der Ruf. Hermann eilt hinauf und blickt in die Ferne. Hinter dem Hügel steigen die Spitzen des kaiserlichen Banners in die Höhe. Der Kaiser naht auf Kanzenellenbogen. Ein großer Auftrag, so wurde ihm übermittelt, warte auf Hermann. Der Kaiser wollte persönlich mit seinem Freund aus dem Hause Kanzenellenbogen sprechen. Spät am Abend standen sie auf den Mauern der Burg und blickten hinab zur Bäckerei Zorn. Stopp, die gab es damals ja noch nicht. Also schauten sie in die Ferne. Hermann hatte gerade von einem Auftrag erfahren, der eher einer Bitte gleichkam. Eine Bitte des Kaisers lehnt man natürlich nicht ab und als engster Freund schon gar nicht. Hermann ergriff die ausgestreckte Hand des Kaisers und willigte ein. Aber was war sein Auftrag? Hermann sollte eine kleine Delegation anführen, die dem dritten Kreuzzug vorauseilen und beim byzantinischen Kaiser Isaac Angelos am byzantinischen Hof vorsprechen. Im Juli 1189 trifft Hermann dann mit seiner Delegation in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, ein. Zu verhandeln waren die Durchfahrtsrechte des Kreuzfahrerheeres. Und jetzt wurde Hermann zum Spielball der Mächtigen. Kaiser Isaac Angelos stand kurz vor einem Bündnis mit dem Feind der Kreuzfahrer, namentlich dem Sultan Saladin. Barbarossa hingegen verhandelte unlängst mit serbischen und bulgarischen Fürsten, den Feinden Byzanz. Als Reaktion auf die Verhandlungen Kaiser Friedrichs mit den Feinden des Byzantinischen Reiches veranlasste Isaac Angelos die Inhaftierung Hermanns und seiner Delegation. Erst als sich Kaiser Friedrich Barbarossa mit seinem Heer Konstantinopel näherte, um dem bedrängten Freund zu helfen, und auch als sonst noch der Druck auf Isaac Angelos stieg, wurde Freund Hermann von Katzenellenbogen freigelassen. Im Verlauf des weiteren Kreuzzuges befehligte unser Hermann von Katzenellenbogen in Inneranatolien bei einem Gefecht sogar die Vorhut. Kurz darauf jedoch kommt es zur Tragödie. Es ist der 10. Juni des Jahres 1190. Friedrichs Heer eilte von siegreicher Schlacht zu siegreicher Schlacht. Nun stand das Heer mit dem Kaiser vor dem Fluss Saleb in der heutigen Türkei. Und dann geschah es. Als der Kaiser mit seinem Pferd versuchte, den Fluss Saleb zu überqueren, stürzte er vom Pferd und ertrank. Nicht belegt, aber wahrscheinlich unter den Augen von Freund Hermann von Katzenellenbogen. Vielleicht starb der Kaiser auch in den Armen des Freundes, als dieser versuchte, den leblosen Körper des Kaisers aus den Fluten des Flusses zu ziehen. Aber das, liebe Freundinnen und Freunde, ist unserer Fantasie überlassen. Fakt jedoch ist, dass all das, was eben geschildert wurde, in den Eckdaten auch so geschehen ist. Ob der Kaiser natürlich nach Katzenellenbogen kam, um mit Freund Hermann zu sprechen, das ist natürlich unserer Fantasie überlassen, aber den Auftrag des Kaisers, die Anführung der Delegation nach Byzanz, die Inhaftierung Hermanns, all das ist urkundlich belegt. Nach dem Tod des Kaisers und des Freundes Friedrich Barbarossa zog es unseren Hermann von Katzenellenbogen im Herbst des Jahres 1190 weg vom Kreuzfahrerheer in Richtung Italien. Im Januar 1191 verweilte unser Hermann von Katzenellenbogen in Lodi am Hof des neuen Königs und Kaisersohns Heinrich des VI. Kurz danach starb Hermanns Bruder Dieter, wie wir eben schon gehört haben, an der Seuche, die tausende Männer des neuen Königs Heinrich des VI. Dahinraffen sollten. Vielleicht traf Hermann noch auf seinen Bruder, bevor dieser starb. Nach dem Freund und Kaiser Friedrich Barbarossa verlor er nur knapp ein Jahr später auch seinen Bruder Dieter. Dann kehrte unser Hermann von Katzenellenbogen zurück in die Heimat. Das war im Jahre 1192, als Hermann wieder zurück in sein Bistum nach Münster kehrte, um dort weiter seine Arbeit zu verrichten. Zwischenzeitlich im Jahre 1194, genauer gesagt am 22. Mai, war Hermann von Katzenellenbogen noch auf dem Mainzer Hoftag. Hier wehte ein mächtiger Sturm über die Stadt und über den Hoftag, ließ die königliche Kapelle und weitere Gebäude einstürzen. Im Jahre 1195, genauer gesagt im Juli, war dann unser Hermann von Katzenellenbogen immer noch Fürstbischof von Münster in Worms zugegen, um den siegreich heimkehrenden Kaiser Heinrich VI. Zu begrüßen, obwohl dieser, wir erinnern uns, 4 Jahre zuvor bei Neapel tausende Männer verlor durch die Seuche. Dennoch kehrte Kaiser Heinrich VI. Jahre später siegreich aus Italien zurück. Im Oktober weilte dann unser Hermann von Katzenellenbogen am kaiserlichen Hof in Mainz und auch am kaiserlichen Hof in der Barbarossa-Stadt Gelnhausen. Denn Gelnhausen ist genau wie Kaiserslautern von Friedrich Barbarossa gegründet worden. Im November des Jahres 1195 weilte Hermann von Katzenellenbogen erneut auf dem Wormser Hoftag, denn hier wurde der 4. Kreuzzug vorbereitet. Im Jahre 1203 dann folgte dann auch unser Hermann von Katzenellenbogen seinem Bruder Dieter und all jenen von Katzenellenbogen, die vor ihm gegangen waren, ins Himmelreich. Beigesetzt ist Hermann von Katzenellenbogen im Kloster Marienfeld. Und damit endet Podcast Nummer 3. Und ich hoffe, ihr seid auch bei Podcast Nummer 4 dabei. Bis dann, habt euch wohl.